und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute habe ich zwei Gäste sogar im Interview. Und bitte stellt euch vor, wer zuerst?
Ich bin Arthur, ich bin 15 Jahre alt. Ich werde wahrscheinlich heute die junge Generation in dem Podcast symbolisieren, darstellen.
Mhm. Mein Name ist Josef. Ich bin 65, somit der Älteste in der Runde. Und ich bin vom Beruf gar nichts mehr. Ich bin nämlich seit 2 Jahren Rentner.
Genau, und ich bin irgendwo in der Mitte mit meiner Elternzeit und auch vom Alter her. Und wahrscheinlich ahnen die Zuhörer das. Heute geht es über mehrere Generationen und wie sich die Generationen untereinander verstehen oder auch nicht verstehen, was es da für Schwierigkeiten gibt, aber auch schöne Seiten natürlich. Und bevor wir total einsteigen, das ist bei mir hier Standard bei den Tante Emma Talk. Was kann ich euch anbieten in meinen Tante Emma Laden? Kaffee oder Tee?
Ich bin versorgt, dankeschön.
Kaffee.
Ich habe ein Glas Wasser schon, also ich bin auch versorgt.
Sehr schön. Wenn ihr euch ein Getränk aussuchen müsstet, der euren Charakter beschreibt, welches Getränk wäre das?
Kann ich aber nicht sagen. Dafür trinke ich zu viel verschiedene Dinge gern.
Hm. Also du legst dich nicht fest, sondern es sind verschiedene Dinge.
Ja. Sei es Kaffee, sei es Wasser, sei es Cola, auch mal ein Glas Wein.
Hm. Okay, und bei dir?
Ja, also ich trinke eigentlich grundsätzlich fast nur Wasser und morgens, abends einen Tee.
Ja, und welches Getränk beschreibt deinen Charakter am ehesten?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich Wasser oder so.
Wasser, aber, weil es so klar ist?
Ja.
Okay. Ja, ich hatte schon hier Smoothies, einen alten Wein hatte ich auch schon, der tiefgründig ist. Wasser hatte ich auch schon mal, weil das so klar ist. Ja, viele verschiedene Sachen. Ja, heute wollen wir über mehrere Generationen sprechen. Wir sind 3 Generationen hier am Tisch. Und ich glaube, am wenigsten, was ich verstehe an Generation, ist tatsächlich deine, Arthur, die jüngste Generation. Was bewegt deine Generation heutzutage? Weil ne, jede Generation hat, glaube ich, so bestimmte Themen, die einen bewegen. Und da hat man dann das Gefühl, finde ich, weniger Schnittstellen zu haben und deswegen weniger Verständnis füreinander zu haben. Wie siehst du das?
Ja, also meine Generation ist ja grundsätzlich, glaube ich, haben wir sehr viel mit der digitalen Welt zu tun. Ich glaube, es gibt, die wenigsten Jugendlichen haben kein Handy, keine sozialen Medien und der Austausch zwischen einander findet auch hauptsächlich in digitaler Art findet der statt.
Mhm. Also hauptsächlich digital findet der statt und gar nicht mehr persönlich.
Persönlich schon, natürlich in der Schule oder in verschiedenen Sportvereinen oder weiß nicht, beim Musikkurs oder so. Da findet auch persönlicher Austausch statt, aber man trifft sich, glaube ich, eher weniger persönlich, sondern dann schreibt man halt mit jemandem oder macht einen Videoanruf mit einem Freund oder so.
Hat man das Gefühl, immer verfügbar sein zu müssen in deiner Generation?
Teilweise schon, ja.
Ja?
Also ist halt oft so, man hat immer das Handy dabei, man muss immer irgendwie, halt wie du gesagt hast, verfügbar sein, man muss ansprechbar sein, dass man sofort antworten kann, irgendwas besprechen kann.
Ja.
Sei es zum Beispiel, was für die Schule organisieren oder so.
Ja.
Immer bereit sein, einen Anruf zu kriegen und so.
Ja. Ja. Das heißt, auch 1 Stunde später ist schon zu spät, oder?
Kommt wirklich drauf an, was es ist. Wenn es ein etwas Dringendes ist, was bis, weiß ich nicht, morgen oder bis was in 2 Tagen gemacht werden muss, oder wenn es eine dringende Frage ist, dann ist es manchmal zu spät, aber wenn die Sache Zeit hat, dann eigentlich nicht. Also.
Okay, also muss man jetzt nicht ständig da sitzen und 2 Sekunden später antworten und der andere ist nicht beleidigt.
Ständig denke ich nicht.
Ja, aber ich denke auch, die Kommunikation hat sich über die Generation hin verändert. Oder Josef, wie siehst du das?
Gut, ich stamme aus der Zeit, da war es noch üblich, man hat sich nach der Schule getroffen. Und wenn man zum Treffpunkt ging, das war sonst keiner da, dann geht man halt wieder nach Hause. Oder man ist zu Freunden gegangen, wenn der woanders war, war er halt woanders. Ich beschäftige mich allerdings mit digitaler Technik seit vielen Jahren. Meinen ersten Computer habe ich gekauft 1991. Das war eine Zeit, als es noch richtig Arbeit war, einen Computer zu laufen zu bringen. Hm. Mit Einbau von zusätzlichen Laufwerken. Das war immer ein Riesenaufwand, hat aber Spaß gemacht. Und ich bin eigentlich über die ganzen Jahre hinweg hauptsächlich im Thema drin geblieben. Nutze auch soziale Medien, ja. Das Einzige, was ich vermeide, sind Sachen wie Facebook oder WhatsApp. Facebook hat für mich immer die große Frage aufgeworfen, wofür soll ich das nutzen? Was nutzt es mir, wenn ich 10.000 Freunde im Internet habe, über die ganze Welt verteilt,
ja,
aber vor Ort habe ich keinen?
Ja.
Da bringt man das Ganze überhaupt nicht. Deswegen habe ich immer gesagt, das brauche ich nicht. Ich muss da nicht verraten, dass ich jetzt gerade was esse oder dass ich gerade das Essen entsorge oder wo ich im Urlaub bin. Ist für mich nicht erforderlich. Das Erreichbarsein, da bin ich vielleicht ein bisschen die Ausnahme. Das stammt aus einer Zeit, als meine Mutter noch lebte und die wohnte einige Kilometer weg.
Ja.
Und allein um ihr das Gefühl der Sicherheit zu geben, habe ich schon frühzeitig mir früher einen Piepser besorgt. Da gab es noch keine Handys.
Mhm.
Das war vor der Zeit, als das Handynetz überhaupt aufgebaut wurde. Und als das dann am Laufen war, habe ich mir ein Handy gekauft.
Mhm.
Hat damals sehr viel Geld gekostet. Da hat man für eine Minute sprechen, richtig bezahlt. Nicht so wie heute, wo man es fast nachgeworfen bekommt.
Ja.
Und da steckt einfach ein bisschen drin, dass ich quasi mich selten mal ohne Handy bewege.
Mhm.
Das stammt aus der Zeit. Ansonsten, ja, ich kann das Ding auch schon mal liegen lassen.
Ja. Also die Kommunikation hat sich schon verändert, wie, ja, ich raushöre. Ja. Du warst einer der Ausnahmen, die dann früh quasi ja, mit sowas angefangen hat. Aber ja, sonst war das eher langsamer und auch teurer. Und man hat wahrscheinlich mehr überlegt, soll ich das jetzt nutzen oder nicht? Wenn es so teuer ist, wenn es 2 D-Mark pro, ja, Minute ist, so sinngemäß, ja, dann überlegt man sich das dreimal.
Das Teure ist das eine, speziell die Geschwindigkeit. Ich kann mich erinnern, in meinen Anfangszeiten online zu gehen, da hatte ich das sogenannte Fuchs-Modem. Das konnte im Download 1200 Baud und beim Senden 75. Das heißt, eine Diskette, den aktuellsten Virenscanner vom BDR aus der Mailbox laden, dauerte locker mal 1,5 Stunden.
Ach Gott, da kann man baden gehen, noch essen, ja, gehen, nochmal duschen gehen.
Ja, wenn man, ja, Pech hatte, kam in der Zeit ein Anruf.
Ja.
Das führte dazu, dass die Verbindung unterbrochen wurde und man musste komplett neu anfangen.
Ach Gott.
So hat es mal angefangen,
ja, ja,
mit dem Online-Gehen. Da gab es noch BTX, was hinter umbenannt wurde in Datex J. Dann kam die große Zeit. Boris Becker, AOL, bin ich etwa schon drin?
Ja, ja, genau, kann ich mich auch noch erinnern. Also, ja, ich bin, glaube ich, irgendwo in der Mitte, wo ich das noch so gerade mitbekommen habe, wo es noch nicht so extrem digitalisiert war. Also, ich kenne viele Freunde, die viel Fernsehen geguckt haben und auch schon angefangen haben mit Gaming-Controllern und Gameboy, aber so mit Internet, das war sehr langsam und noch sehr teuer und man war auch nicht immer verfügbar. Also man hat sich auf dem Festnetz angerufen gegenseitig, aber so richtig verfügbar war man auch nicht nonstop. Und Handy, bis ich ein Handy bekommen habe, mein Gott, das hat auch gedauert. Ich glaube heutzutage, das ist abhängig vom Elternhaus, wenn man ein Handy bekommt, aber ich sehe, dass das schon immer früher anfängt. Aber bevor wir da tief einsteigen, Josef, wollte ich dich fragen, was verstehst du nicht von unseren Generationen, jetzt mal provokativ gefragt?
Provokativ gefragt. Ich wundere mich manches Mal, dass selbstkritische Jugendliche sich hauptsächlich aus Mainstream-Medien informieren, sich Informationen von den Lehrern vorerzählen lassen und dabei vergessen, selbst zu denken. Es gibt einen Spruch, den beherzige ich seit Jahren. Glaube wenig, prüfe alles, denke selbst.
Ist das nicht Albrecht Müller?
Ich weiß nicht genau, von wem er stammt. Ich kenne ihn von einem Blogger. Und ich denke manches Mal, der Spruch wird zu wenig beherzigt. Wenn ich sehe, dass ich mir vorwerfen lassen muss, ich hätte den armen Kindern die Zukunft versaut, weil ich ein alter weißer Mann bin, so viel Umweltschäden verursacht habe, dann sollten sich die Kinder mal überlegen, wer hat denn überhaupt so Sachen wie das Internet und Handys und dergleichen mehr erfunden? Hm. Das waren nämlich alles die bösen, weißen Männer.
Hm. Also ich höre zwei Dinge raus. Einmal, dass du das Gefühl hast, dass die Generation nach dir das eigenständige Denken abtrainiert haben oder nicht machen. Und das andere, was ich raushöre, dass der Respekt irgendwie für die älteren Generationen, was die geschaffen haben, fehlt.
Ja, man geht heutzutage hin, ich brauche mir nur die Fridays for Future Bewegung anzugucken, hüpfen für das Klima, die stellen sich dahin. Ich kann mich erinnern, das war glaube ich vor 2 Jahren, ich war in Dortmund, auf der Kampfstraße bei einer Ansammlung von jungen Leuten. Einer stand mit dem Megafon da vorne, spielte den Einpeitscher und dann habe ich mitgekriegt, ja, das ist FFF und der Einpeitscher, ein junger Mann Mitte 20, meinte dann, so, jetzt ist Mikrofon offen, jeder kann was sagen. Hm. Und das hat mir in den Finger gejuckt, hinzugehen und zu sagen, also alle die, die ein Smartphone benutzen, stellen sich jetzt schon mal nach links rüber.
Hm.
Hätte vermutlich rechts keiner mehr gestanden. Und den Kindern mal wirklich klar machen, was alleine eine einzige Anfrage bei Google für einen Stromverbrauch hat,
hm.
was da an CO2 rauskommt,
hm.
was die Produktion von Handys für die Umwelt bedeutet. Und hm. da denken die nicht drüber nach. Die wollen alles haben, sind aber nicht bereit, auch zu akzeptieren, dass das auf Dauer nicht funktioniert.
Hm. Also du bemängelst, dass man nicht weiter als 12 bis Mittag denkt.
Ja.
Okay. Hm. Bevor wir darauf eingehen, was verstehst du bei den anderen Generationen nicht? Also bei meiner und bei Josefs?
Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich denke vielleicht, dass manchmal man erwartet von der jungen Generation immer einen höheren Respekt, was ich an sich gar nicht schlecht finde. Ich finde, das ist durchaus normal. Aber dass man an die junge Generation viel zu viele Forderungen hat vielleicht. Oder ich weiß gar nicht noch, was ich hinzufügen könnte.
Also es wird zu viel Druck aufgebaut auf die junge Generation und gefordert, aber fehlt der jungen Generation auch Respekt von den älteren Generationen?
Teilweise ja, aber teilweise muss ich sagen, ist die junge Generation selber schuld, weil sie im Gegenzug auch nicht sehr respektvoll, also ich sag mal Mainstream, dass sie nicht sehr respektvoll sind. Es gibt durchaus sehr viele Jugendliche, die auch mit großem Respekt zu Älteren umgehen und auch versuchen, alle Positionen zu verstehen,
mhm.
aber größtenteils ja, das ist Unverständlichkeit zwischen denen.
Und auf Josefs Aspekt einzugehen, hast du das Gefühl, dass das eigenständige Denken nicht mehr so vorhanden ist oder empfindest du es ganz anders?
Ja, also ich kann mich der Josef nur anschließen, das eigenständige Denken wird von vielen, ja, unbeabsichtigt oder beabsichtigt abgeschaltet. Teilweise ist es denen zu schwer, die leben zu bequem. Die möchten sich gar nicht in viele Dinge reindenken, wie er gerade schon mit den Fridays for Future gesagt hat. Wobei man auch bei den Fridays for Future hinzufügen muss, dass der Großteil der Leute, der Jugendlichen, die dort hingehen, oder nicht nur unbedingt Jugendlichen, der jungen Leute, die dort hingehen, das sind eher die Leute aus der wohlhabenden Mittelschicht oder Oberschicht und die wissen gar nicht, was die Probleme von den einfachen Leuten sind.
Mhm.
Das hat auch die Wagenknecht schon gesagt, hat sie als Lifestyle-Linke, glaube ich, war das, hat sie abgestempelt sozusagen. Genau.
Okay.
Und ja, also da hat der Josef schon recht.
Sind die jungen Leute weniger politisch oder mehr politisch?
Ich habe das Gefühl, dass die jungen Leute das ist wieder auch schwierig. Man muss, wenn man zu anderen Generationen vergleicht, dann denke ich schon, dass die jungen Leute viel mehr politisch aktiv sind, aber nicht unbedingt die wichtigen Themen besetzen, sondern sich nur für Themen, die eigentlich gar nicht wichtig interessieren, so wie das Gendern zum Beispiel jetzt. Mhm. Also es wird nicht darauf geachtet, wie das die junge Generation jetzt schon, es ist vorprogrammiert, dass die junge Generation schlechter leben wird als unsere Vorgängergeneration. Mhm. Aber wir achten darauf, dass alle richtig angesprochen werden oder mhm. politisch korrekt angesprochen werden. Richtig, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann.
Mhm. Also man achtet nicht auf die Themen, die vielleicht noch relevanter sein könnten als jetzt gendern.
Genau, und diese Themen, die sind ja nicht nur für die alte Generation relevant, sondern genau halt für die junge Generation. Also wenn man sieht, wie jetzt die Mietkosten und so steigen in den ganzen Städten und die Studenten, die müssen da haufenweise Geld zahlen, wenn du in einer anderen Stadt studieren möchtest. Und auch für junge Familien ist es durchaus schwierig, in der Stadt sich eine Wohnung zu leisten.
Mhm.
Genau. Ja, solche Dinge werden fast gar nicht angesprochen.
Wie erlebt ihr den Umgang miteinander, also den Umgang zwischen jung und alt? Wie erlebt ihr das? Also, unterhält man sich noch miteinander oder geht jeder seine eigenen Wege?
Das kommt immer auf den Einzelfall an. Ich wollte ganz kurz noch auf eins zurückgehen, das Thema Respekt. Respekt muss man sich verdienen. Ich war vor rund 20 Jahren mal eine Zeit lang Ausbilder. Hatte eine Truppe von über 10 Azubis. Und zum Schluss war es so, dass die mich zum größten Teil zumindest will ich respektiert haben, weil ich versucht habe, mir den Respekt zu erarbeiten. Und der größere Teil von denen wurde von mir auch respektiert, weil ich gemerkt habe, die sind in der Ausbildung, die nehmen das ernst, die mhm. versuchen auch wirklich mitzumachen. Dass die am Wochenende oder auch generell in der Freizeit irgendwelche Blödsinn gemacht haben, da kam bei mir immer der Aha-Moment, wenn die das dann erzählen, ja, das hast du jetzt neulich, vor 20 Jahren, auch mal gemacht.
Mhm.
Aber wie gesagt, Respekt muss man sich verdienen, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ja, ja, da hast du recht. Ich habe das Gefühl, was viele Jüngere wirklich stört, ist, dass sie auch das Gefühl haben, wenig respektiert zu werden von Älteren. So nach dem Motto, ja, ja, du bist jung, du hast keine Erfahrung, erzähl du mal. Hast du auch das Gefühl, Arthur?
Teilweise schon. Ich muss mich auch, Josef, anschließen, dass man sich Respekt erarbeiten muss. Also ich kann mal ein kurzes Beispiel nennen, wenn man in eine neue Fußballmannschaft beispielsweise kommt. Du kannst nicht vom ersten Training an sofort sagen, so, ich bin hier der Beste, ihr spielt jetzt alle auf mich. Du musst erst zeigen, dass du ein guter Spieler bist. Du musst beweisen, dass du auch mit der Mannschaft kommunizieren kannst. Mhm. Und dadurch erarbeitest du dir einen Respekt und dann, ja, dann wirst du auch von den anderen respektiert. Genau, man muss sich das erarbeiten, hat er schon wirklich gut gesagt.
Das heißt, es ist nicht gegeben, sondern Respekt muss man erstmal erwerben.
Also ich glaube teilweise anfangs, man muss gegenüber einer Person schon ein gewisses Maß von Respekt haben, aber zu, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, man soll die Person halt nicht von Anfang an, ich sag mal, fertig machen.
Mhm.
Gewissermaßen Respekt, ja, aber wie es Josef schon gesagt hat, muss ich auch erarbeiten.
Also eine respektvolle Haltung, aber diesen anderen On-Top-Respekt muss man sich dann erarbeiten. Aber nochmal auf die Kommunikation, bevor wir uns im Respekt und Kopf und Kragen reden. Ja, wie erlebt ihr die Kommunikation zwischen den Generationen? Ich kann ja mal anfangen. Ich erlebe, dass die Kommunikation wenig ist und wenn sie vorhanden ist, dann ist immer so, schwingt immer so ein Unverständnis mit. Ich habe auch Ausnahmen erlebt, aber häufig erlebe ich Unverständnis. Jetzt zum Beispiel ich als frische Mutter, dann kommen ältere Generationen, ja früher habe ich das und das und ich so, nee, hat sich ein bisschen geändert und dann kommt irgendwie totales Unverständnis. Jetzt mal Richtung alte Generation. Allerdings kann ich mich da nicht rausnehmen. Wenn ich jetzt an die jüngere Generation denke, gehe ich zu meinen Neffen und bin total frustriert und fasse mir an den Kopf, wenn die sich ins Zimmer einschließen und nonstop am Computer hängen und gar nicht mal rausgehen. Und was ich für normal gehalten habe als jugendliches Leben, ne? So ein bisschen soziales Leben zu haben. Genau. Jetzt ihr.
Kommunikation mit Jüngeren ist ein vielschichtiges Gebiet. Mhm. Auf der einen Seite hat man Situationen, wie ich sie beruflich hatte. In der letzten Zeit, als ich noch tätig war, habe ich meinen Nachfolger und den vom Kollegen begleitet beim Einstieg in den neuen Beruf und habe denen manche Dinge versucht klarzumachen. Ich weiß, dass mein Nachfolger teilweise schon genervt war von den Sprüchen. Ich habe es hingenommen, mir war das klar. Mittlerweile ist es aber so, dass er mir dankbar ist, dass ich versucht habe, ihm manche Dinge klarzumachen. Weil er es einfach gemerkt hat in der Praxis, Josef hat recht. Auf der anderen Seite mit jungen Leuten ins Gespräch kommen, mit wirklich jungen, sprich irgendwo unter 20, unter 18. Ich war Anfang des Jahres bei einem Autokorso in Dortmund. Der Startplatz war verlegt worden und da waren auch ein paar Demonstranten, also sehr junge Leute. Hm. Und einer trug ein Schild, ich bin da quasi nur ein Stückchen spazieren gegangen, da stand was drauf, was ich auf die Entfernung nicht lesen konnte. Entschuldigung. Er kam dann etwas näher ran, dann habe ich das gelesen und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann zumindest meine Meinung sagen und er darf seine äußern und wir hauen uns deswegen nicht gegenseitig auf die Nase. Hm. Das hat ungefähr 2 Minuten funktioniert. Dann kamen 2 andere, haben ihn sofort da weggezogen, weil ich bin einer von den Bösen und da wurde nicht mehr diskutiert. Mhm. Und das ist eigentlich das Schlimme in der heutigen Zeit. Man konnte früher, egal ob mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten, die man neu kennengelernt hatte, offen diskutieren. Mhm. Wenn man in dir einer Meinung war, war das schön. Wenn nicht, hat man zusammen ein Bier getrunken, ist auseinandergegangen. Und das funktioniert heute nicht mehr. Mhm. Heute ist man entweder der Meinung des anderen oder man ist raus. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Und das geht quer durch alle Altersschichten.
Mhm. Okay, ja, also es hat nicht unbedingt mit der Jugend zu tun. Das erlebst du nicht so.
Also Meinungsaustausch fehlt sozusagen.
Ja. Mhm.
Wie erlebst du das, den Austausch mit älteren Generationen?
Also ich habe da schon öfters auch Diskussionen mit älteren Leuten bei politischen oder alltäglichen Themen. Öfters ist da einfach nur, wissen die älteren Leute gar nicht teilweise, worüber ich rede oder die haben sich da weniger informiert. Oder aber es kommt auch, wenn ich mit meinen Oma und Opa, wenn ich mit denen rede, dann kommt das auch also oft zu Verständnis und zu einem ganz normalen, vernünftigen Diskurs. Also man tauscht sich aus und man versteht sowohl die eine Meinung als auch die Meinung der anderen. Mhm. Das ist schon, es kommt auf die Person an, glaube ich. Also es ist unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, ja, die junge Generation, die verstehen gar nicht, was die Alte meint. Die Alte versteht gar nicht, was die Junge meint. Mhm. Es kommt immer auf die Personen an, die sich austauschen, glaube ich.
Gibt es die Bereitschaft von der jüngeren Generation mit der älteren sich auszutauschen? Also wenn du das in deinem Umfeld betrachtest?
Also in meinem Umfeld, da gibt es teilweise Leute, die sagen, ja, also wir tauschen uns auch öfters mit älteren Leuten aus. Aber ich sag mal so, der Großteil, die tauschen sich fast gar nicht. Die sprechen mit älteren Leuten fast gar nicht. Also die wissen gar nicht, was deren Bedürfnisse, dass deren Sorgen sind und so. Ich es vorhin schon ja, gesagt habe, mit den sozusagen Fridays for Future, dass sie halt nicht die ganzen Probleme erkennen und so von den älteren Leuten, oder im Gegenzug die Eltern erkennen nicht die Probleme von den jüngeren Leuten.
Also dass da viel Verständnislosigkeit auch herrscht zwischen den Generationen.
Ja, wobei Arthur und ich sind nicht die typischen Vertreter.
Nein, das stimmt. Deswegen habe ich euch ja eingeladen.
Arthur und ich haben uns schon einige Male unterhalten. Wir haben in einer ganzen Reihe von Dingen den gleichen Standpunkt. Es gibt aber auch Dinge, in denen man beispielsweise politischer Standpunkt, da gehen wir ziemlich auseinander. Mhm. Spielt aber keine Rolle. Wir können über die Themen offen sprechen und jeder kann seinen Standpunkt darlegen. Man versucht, ein Gegenargument zu bringen. Wenn der andere das annimmt, gut, wenn nicht, unterhalte ich mich trotzdem weiter mit ihm. Und freue mich auch jedes Mal, wenn wir uns wieder unterhalten können. Und das ist sowohl in seiner als auch in meiner Generation leider nicht mehr selbstverständlich.
Das finde ich sehr schade. Weil ich finde, man kann auch viel voneinander lernen. Also ich kann auch viel von dir lernen, so wie du von mir was lernen kannst und wir von Josef was lernen können. Also genau. Die Generationen können sich ja gegenseitig unterstützen.
Ja, sehe ich genauso wie du und Josef hat es gut zusammengefasst. Nicht gerade die typischen. Und wenn es dann halt Meinungsunterschiede gibt, man kann sich ja austauschen und gerade bei Politik, da gibt es nicht richtig oder falsch, da gibt es nur, was ich persönlich besser finde, was meine moralischen Ansichten, ethischen Ansichten sind. Ja, so.
Es gibt ja auch verschiedene Bedürfnisse von den verschiedenen Generationen. Ne? Also ich habe verschiedene Bedürfnisse als du. Du kommst ja erst gerade in den Beruf. Ich bin im Beruf und bin Mutter und du bist schon in der Rente. Da sind halt verschiedene Bedürfnisse, die aufeinander prallen in dem Moment.
Ich könnte es mir nicht für mich persönlich einfach machen. Ich bin Single, ich habe keine Kinder und die Zeit, die ich noch habe, ist, wenn man so will, begrenzt und ich könnte hingehen und sagen, ich werde das alles überleben. Ich bin aber so geschickt, dass ich sage, ich mache mir über dich Gedanken mit deiner Familie, ich mache mir über die Zukunft von Arthur Gedanken und versuche über den morgigen Tag hinaus zu blicken. Und manches Mal belastet es, auf der anderen Seite hält es aber auch meinen Kopf auf Trab, ist halt mein Geist fit, weil sonst würde ich mich zu Hause auf die Couch legen, nur noch Fernsehen gucken oder im Internet surfen und mich mit gar nichts mehr beschäftigen. Und das ist einfach nicht meine Art.
Nein, das ist auch schön so. Ich glaube, man hält sich auch fit, wenn man sich austauscht, auch über die Generation hinweg und nicht nur in seiner Blase bleibt und sich nur mit Gleichaltrigen austauscht. Was meinst du, wie könnte man das fördern, dass die junge Generation sich wieder mit den Älteren mehr austauscht?
Ich hatte keine konkrete Lösung, aber um das zu fördern vielleicht, um halt auch mehr voneinander zu lernen, bräuchte man vielleicht mehr Orte, wo sich sowohl junge Menschen als auch ältere Menschen wohlfühlen, wo man sich austauschen kann. Und es muss halt eine Atmosphäre geschaffen werden, wo die Leute sich nicht gegenseitig, wo sie sich zuhören können und nicht sofort anfangen mit Beschuldigen oder so. Und wenn ich nicht der Meinung des anderen bin, dann höre ich ihm trotzdem zu, dann sage ich ihm meine Meinung zu dem. Und wir tauschen uns untereinander aus und wir fangen nicht an, nein, ich bin derjenige, der Recht hat, du hast kein Recht, du hau ab. Man muss mehr Austausch und mehr Verständnis für den anderen zeigen.
Also nicht sagen, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet, sondern irgendwo, die Wahrheit ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau, genau. In der Mitte vielleicht.
Ja.
Es gibt riesig viele Schattierungen von Grau. Was vielleicht eine Idee wäre, was man einführen sollte. Ich erlebe es bei jüngeren Leuten, die haben irgendwelche Freunde und die hören sehr viel von ihrem Lehrer. Ich habe immer das Gefühl, die Lehrer leben letztendlich in einer Filterblase. Bei vielen Lehrern habe ich den Eindruck, die wissen gar nicht, wie das wirkliche Leben draußen abläuft. Mhm. Man sollte vielleicht hingehen und sagen, okay, wie groß ist heutzutage eine Schulklasse, wie viele sind drin?
30 Leute.
So 30 ungefähr. Leute, gut. Das teile ich in drei Gruppen auf. Mehr wie 10 Leute, dann wird es kritisch und gehen und sagt, der Lehrer ist raus. Ich brauche eventuell einen Moderator. Und dann nehme ich einen, der so wie ich 45 Jahre gearbeitet hat, und setze ihn mal mit in die Gruppe, versuche mal mit dem Mann zu sprechen. Um einfach, ich kann versuchen, meine Erfahrung in einem gewissen Maß weiterzugeben. Ich kann aber nicht mein Wissen einem jungen Menschen aufropfen. Das funktioniert nicht. Ich kann nur hingehen und versuchen, klarzumachen, wie sich Dinge entwickeln haben, wie ich sie sehe und ein bisschen was von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiterzugeben. Weil wenn ich vor 20 Jahren eine bestimmte Sache gemacht habe, dann kann ich vielleicht einem jungen Menschen sagen, das brauchst du nicht probieren, weil es funktioniert nicht.
Aus Fehlern von den anderen lernen,
ja, sozusagen. Das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Maß. Weil letztendlich muss jeder seine eigenen Fehler machen und über eins muss man sich klar sein, ich habe so oft den Spruch gehört, ach, wäre ich noch mal 20, mit dem Verstand von heute, ja, das wäre prima. Dann könnte ich ganz andere Fehler machen. Weil ich treffe eine einzige Entscheidung anders.
Ja.
Und schon entwickelt sich mein ganzes Leben anders. Ja. Ich lerne andere Leute kennen.
Es werden immer dann irgendwo Fehler entstehen.
Ja.
Das heißt, ihr seid beide der Meinung, man müsste wieder eine andere Gesprächskultur quasi einführen. A. Und B. Begegnungsraum. Ich finde, jung und alt begegnen sich immer seltener. So wie wir jetzt zum Beispiel. Ich erlebe das nicht so häufig, dass sich so generationsübergreifend die Leute an den Tisch setzen und reden. Selbst in den Familien ist es manchmal schwierig.
Also es sind dann wahrscheinlich immer Generationen. Es kann auch sein, dass, ich sag mal, 3 Generationen sind alle am Tisch, aber die junge Generation sitzt ganz rechts. Die, ich sag mal, mittlere Generation, die sitzt in der Mitte und die ältere Generation, die sitzt ganz links. Und die unterhalten sich untereinander und sind abgeschottet. Mhm. Vielleicht gibt es dazwischen noch vielleicht ein paar Gespräche, aber insgesamt miteinander, wenn sie, dass sich alle austauschen, sowas gibt es heutzutage selten.
Mhm. Ja, stimmt. Selbst in Familien, diese Vermischung ist schwierig. Es gibt ja den Kindertisch. Ja, manche verziehen sich in die Küche, wie du schon sagst, und die anderen sitzen irgendwo in der Mitte herum. Vielleicht muss man irgendwie führen, dass man sich mehr vermischt.
Ja.
Ja, das ist aber ein Symptom der heutigen Zeit, dass unheimlich viele Leute in ihrer Filterblase leben. Mhm. Und alles, was außerhalb der Blase passiert, wird nicht akzeptiert, wird politisch irgendwo an den Rand gestellt, egal ob links oder rechts, das spielt dabei keine Rolle. Und Kontakt zwischen den Generationen findet so wenig statt. Deswegen gerade meine Idee zu sagen, okay, Schüler, 12, 14, 15, 16-Jährige und dann mal jemand mit vielen Jahren Lebens- und vor allen Dingen auch Berufserfahrung. Und vielleicht würde das was bringen.
Meint ihr, dass dadurch auch eigentlich die Konflikte noch verstärkt wurden, dass man die Generation voneinander fernhält, ob bewusst oder unbewusst?
Mir fällt da immer der Spruch ein, aus dem alten Rom, divide et impera. Wenn ich oben sitze und kann die Leute unter mir in möglichst viele kleine Gruppen aufteilen, dann habe ich oben meine Ruhe, kann machen, was ich will. Ich kriege auch keinen Widerspruch. Und das ist das politische System seit längerer Zeit, dass ich immer irgendwelche Gruppen rauspicke, die angeblich Minderheiten sind, die geschützt werden müssen. Und somit teile ich die gesamte Bevölkerung auf in ganz viele Gruppen. Und ich finde unten keine Geschlossenheit, dass ich sage, okay, die Politik oben macht etwas, was eigentlich 90% von den Leuten nicht passt.
Aber die sind unter sich beschäftigt.
Die bekämpfen sich gegenseitig. Anstatt dann geschlossen hinzugehen und zu sagen, okay, wir wollen das nicht. Ihr seid als Politiker von uns gewählt. Ihr habt das zu vertreten, was wir wollen.
Aber von der Politik unabhängig, was ist denn der größte Konflikt über die Generation? Wo seht ihr den größten Konfliktpotenzial, wenn mal die Generationen zusammenkommen?
Ich denke mal, das große Konfliktpotenzial ist gar nicht so sehr zwischen den Generationen, sondern dass es selbst innerhalb der verschiedenen Generationen, dass es in einzelne Gruppen aufgeteilt wird. Es gibt halt nur als Beispiel, die einen, die sagen, die Energiewende ist klasse, die anderen sagen, Leute, das gibt eine Katastrophe. Die einen gehen hin und sagen, wir müssen alle Flüchtlinge aufnehmen, die anderen gehen hin und sagen, wir haben schon so viele. Da gibt es unheimlich viele Gebiete, wo ich unabhängig von einer Altersstruktur hingehe und sage, ja, das sind verschiedene Gruppen und die hören sich gegenseitig gar nicht zu. Die einen sagen, das, was da gemacht wird, ist klasse. Die anderen sagen, das gibt einen Riesenhaufen Probleme, das funktioniert nicht, das nicht, das nicht. Und die Gruppe, die es gut findet, will das überhaupt nicht hören, die hört überhaupt nicht zu.
Das kann gut sein. Aber ich habe festgestellt, dass man mir weniger zugehört hat, wenn man gedacht hat, okay, die hat keine Erfahrung, die ist noch grün hinter den Ohren. Dann hat man mir tatsächlich gar nicht erst zugehört oder mich zu Wort kommen lassen. Oder ich habe tatsächlich, mea culpa, auch hier jüngere Leute nicht zu Wort kommen lassen, wenn ich der Meinung war, mehr Erfahrung zu haben auf dem einen Gebiet und war gar nicht offen. Wie erlebst du das, Arthur?
Also das sehe ich genauso, da ist teilweise... gibt es Leute, bei denen sagst du, ach, der hat doch bestimmt gar keine Ahnung davon, sei mal leise, geh mal beiseite, jetzt reden mal die Älteren. Oder im Gegenzug, ja, du bist ja schon so alt, du hast doch gar keine Ahnung von der Technik heutzutage. Ne? Sowas gibt es dann oft, wie du schon gesagt hast, und manchmal ignoriert man auch selbst andere Leute, weil man halt denkt, ach, wie du gesagt hast, der ist grün hinter den Ohren oder der ist ein Alter, der kann auch gar nichts, er versteht da nichts. Ja, also man stempelt sofort von vornherein die Leute ab, sozusagen.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
wobei ich das bestätigen kann. Ich kann mich erinnern, in meinen Anfangszeiten als Handwerker, wenn ich irgendwelchen Leuten, die älter waren, eventuell sogar Ingenieuren, etwas gesagt habe. Erstens war ich zu jung, zweitens war ich nur Handwerker. Sie war schließlich älter und Ingenieur. Letztendlich hatte ich recht. Genutzt hat mir das in dem Moment nichts. Und das Problem hat man generell, dass die Älteren sagen, ne, der junge Schnösel, was will der? Der hat noch keine Ahnung. Dass die Jungen hingehen und sagen, was will der alte Kerl denn? Der ist geistig schon leicht neben der Spur. Ja, man hat es in allen Spannbreiten.
Ja, das stimmt. Also ich
und dieses Zuhören,
ja,
und zumindest mal drüber nachdenken, 2 Sekunden lang, das fehlt. Aber das ist eigentlich ein Problem, das hat es immer schon gegeben.
Das stimmt. Das, schon in der Antike haben man sich über die Jugend beschwert.
Sokrates.
Wie war das Zitat nochmal? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß nur, dass er die Jugend da gesagt hat, die können sich nicht benehmen, die stehen nicht auf, wenn der Alte reinkommt und so weiter. Und der Generationskonflikt, der ist allgegenwärtig, der ist in allen Bereichen des Lebens und er wird auch, glaube ich, es wird keine Lösung geben. Das ist halt ein Teil des Lebens. Man muss das akzeptieren. Aber Lösungen finden muss man ja trotzdem.
Obwohl, ich finde, wir waren schon so ein bisschen lösungsorientiert, ne? So ein bisschen zu überlegen, wo können sich die Generationen wieder treffen und auch vielleicht den jüngeren Generationen, aber auch den Alten beizubringen, wieder offener zu sein und zuzuhören und aufeinander zuzugehen und nicht von vornherein in Schubladen zu denken, sondern die Schublade auch einfach mal aufzumachen. Ich habe das auch erlebt als Therapeutin, weil ich so jung aussehe und wenn ich mal Ältere behandle, sie können doch gar nichts sagen. Ja, sie haben ein Studium abgeschlossen, schön und gut, aber sie haben ja so wenig Lebenserfahrung, deswegen, nee, möchte ich nicht zu ihnen kommen. Obwohl es gar nichts damit zu tun hat, wie die Therapie läuft oder wie sie qualitativ ist, wurde ich schon in diese Schublade reingesteckt. Und ich finde, ja, es gehört auch einiges dazu, diese Schublade mal zu öffnen und dann zu gucken, obwohl der so jung ist oder der so alt ist, kann er mir trotzdem viel mitgeben. Ist schwierig, ne? Deswegen so eine Vermischung wäre, denke ich, auch gut. Und ich glaube, das fängt nicht nur generell in der Gesellschaft an, sondern einfach nur in der Familie. Das ist ja schon der Kern der Gesellschaft, Familie. Wo Onkel und Tanten nicht am Katzentisch sitzen, sondern sich mit den Kindern mal vermischen.
Ja.
Wobei ich denke halt darüber nach. Und ich weiß noch nicht mal, ob die Familie der richtige Ansatzpunkt ist. Wenn wir jetzt hier sitzen würden, ihr als Familie, deine Eltern, dein Bruder als Familie und ich käme dazwischen, dann würde sich das wieder irgendwo ergeben, dass bestimmte Leute sich unterhalten. Wenn ich mit dem Auto mal alleine in die Ecke gehe, da kommen auf einmal ganz andere Themen. Und dann merke ich auch, da kann ich mit ihm offen reden und da kommt vielleicht auch was rüber und es bleibt was hängen. Das funktioniert dann eigentlich in so einem Vier-Augen-Gespräch besser, als wenn ich so eine Riesenrunde habe. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, so eine Gruppe von Schülern, maximal 10 Stück, dann bekomme ich vielleicht noch eine Gesprächsrunde hin und kann vielleicht was rüberbringen.
Ja.
Wenn das zu viele sind, dann kann man ganz sicher sein, dass irgendwann nach spätestens 10 Minuten der Erste im Hintergrund schon sein Handy rausholt und der Zweite erzählt dem Nachbarn irgendeinen Witz. Und
ja, das stimmt.
Das mit dem Handy, das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil das kommt häufig vor. Das ist wirklich häufig. Zwei unterhalten sich, der Dritte sitzt daneben mit dem Handy.
Ja.
Weil er wurde beabsichtigt, unbeabsichtigt ausgeschlossen aus der Diskussion.
Mich nervt das schon immer. Eine Zeit lang beruflich viel unterwegs und dann hat man sich halt auch abends irgendwo in einem Restaurant getroffen. Prima. Das durfte aber nicht sein, wenn dann gerade irgendwo Fußball lief. Weil mindestens die Hälfte der Männer musste alle 3 bis 5 Minuten gucken, wie hat denn mein Verein bisher abgeschnitten, haben die schon ein Tor geschossen. Da gibt es Momente, wo ich mein Handyverbot wünsche.
Ja.
Alle Handys ausschalten. Und irgendwo in der Ecke legen, von mir aus auch wieder in die Tasche stecken, aber wirklich ausschalten.
Ja.
Das macht jedes Gespräch kaputt.
Ja, das stimmt. Die Aufmerksamkeit ist halt nicht mehr gegeben für den einen. Ne? Nicht mehr dieses aktive Zuhören. Man hört nur vielleicht nebenbei und wiederholt vielleicht die letzten zwei Wörter, die man noch mitbekommen hat. Aber dieses aktive Zuhören geht verloren. Wo ich mich frage, wie wird das eigentlich in der Schule gelebt oder in der Schule beigebracht? Ne? Weil ich glaube, da fängt das schon an, so ein Bewusstsein für mehrere Generationen und wie man untereinander zwischen den Generationen umgeht.
Ja, also es kommt halt auch zu Austausch zwischen den Generationen in der Schule, zum Beispiel mit den Lehrern. Und ich glaube, dass wir hier auch schon öfters eine Diskussion mit Lehrern führen, dass man sich austauscht, dass man teilweise von den Lehrern lernt, aber oft verstehen die Lehrer einen nicht oder die Schüler verstehen den Lehrer nicht. Die Schüler verstehen sich gegenseitig nicht, weil sie auch aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen und eine unterschiedliche Ansichten haben. Und die Lehrer, das ist häufig so, dass diejenigen sind, die keine Verständnis zeigen, weil sie oft, nicht immer, aber oft in einer Blase leben, hat der Josef schon gesagt. Und die nehmen nichts anderes wahr, was außer dem Schulbus sozusagen.
Also das Verständnis auf Seiten der Schüler ist, könnte man noch mehr fördern.
Sowohl auf Seiten der Schüler als auch auf Seiten der Lehrer. Aber damit es verständnisvolle Lehrer gibt, muss es verständnisvolle Schüler geben, damit sie sich weiterbilden.
Das bedingt sich mit, einander, ja genau. Ja, ich habe das auch so erlebt, aber ich hatte das Gefühl häufig, der Lehrer steht oben und ich konnte gar nicht mit ihm reden oder diskutieren. Zumindest als ich zur Schule gegangen war, war das so.
Ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Also bei mir nehme ich das so wahr. Man kann halt auch, es gibt halt verschiedene Lehrer, es gibt sehr strenge Lehrer, aber mit denen kann man auch oft diskutieren. Und ich glaube, also meines Erachtens kann man mit strengen Lehrern besser diskutieren als mit eher lockeren Lehrern.
Ach ja?
Ja, also habe ich wirklich das Gefühl, die Strengeren, die haben dann, ich weiß nicht, eine gewisse Aura, Aura.
Respekt.
Genau, also man hat schon wirklich Respekt vor solchen Lehrern und man hört denen auch mehr zu und man lässt da nicht irgendein Wort raus oder so oder lenkt sich kurz ab.
Ja.
Da kommt es, glaube ich, noch besser zu einer Diskussion, zu einem Austausch.
Erlebst du die Jugend respektvoll?
Sehr unterschiedlich. Teilweise, ich brauche nur irgendwo durch die Stadt gehen, bin ich am Bürgersteig, da kommen mir drei junge Leute entgegen. Wenn ich mich einen Schritt zur Seite mache, laufen die mich um. Das ist absolut respektlos.
Mhm.
Und das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern generell.
Mhm.
Ich bin... keine Ahnung, warum ich das so mache, es ist halt drin. Ich bin jemand, der immer in alle Richtungen schaut. Alleine, wenn ich irgendwo durch die Stadt laufe oder auch, wenn ich Auto fahre. Ich sehe, auf der anderen Straßenseite ist ein Fahrrad, da kommt auch ein Auto. Dann ist es bei mir schon ein Automatismus, dass ich sage, gut, hier ziehe ich auf meiner Seite ganz nach rechts rüber. Da kann der gefahrlos an dem Fahrrad vorbei. Ich erlebe es aber auch, dass die Leute dann fast auf der Mittellinie fahren und die denken noch nicht mal drüber nach, eventuell Platz zu machen. Gegenseitige Rücksichtnahme ist da nicht da. Auf der anderen Seite, das ist eine Situation auch schon über 5 Jahre her, da bin ich ausnahmsweise mal mit einem Bus gefahren und ein junges Mädchen hat mir Platz angeboten, weil ich ja schon so alt bin. Ich fand es eigentlich sehr lustig in dem Moment und ich fand es auch schön, dass die wirklich so weit gedacht hat, ja, der ist um einiges älter und ich bin noch jung, ich kann besser stehen.
Ja.
Es war nicht nötig, ich bin stehen geblieben, bei eh nur noch 2 Haltestellen.
Ja.
Aber so etwas gibt es halt auch. Aber eigentlich zu wenig.
Mhm.
Meistens ist es so, dass die Leute, und das ist dann aber auch wieder altersunabhängig, dass die Leute blind durch die Gegend laufen. Man gehe einmal in eine Fußgängerzone einer großen Stadt. 10% aller Leute haben das Handy vor der Nase und daran darauf rum. Und wenn man da nicht aufpasst, läuft man sie um. Weil einfach nicht geguckt wird. Die denken überhaupt nicht drüber nach. Ja. Wenn ich hier rumlaufe und nur auf mein Handy starre, könnte es sein, dass ich irgendjemand anders störe. Das interessiert alles nicht mehr.
Ich glaube, es gibt sogar in der Stadt nicht nur Fahrradwege, sondern so für Leute, die auf dem Smartphone gucken, extra noch so eine Art Fahrradweg.
Sollte man.
Hat sich das denn verändert über die Jahre hinweg?
Ja. Mal abgesehen jetzt von so Sachen wie Handy gucken. Mhm. Viele Jahre her, damals gab die Autobahn in Richtung Kassel noch nichts, sondern alles war über die B1. Mhm. Von Werl durch die ganzen Dörfer in Richtung Soest. Da waren selbstverständlich auch viele LKWs unterwegs. Das war damals üblich, wenn ein LKW da fuhr und er sah hinter mir diese PKWs, sobald er aus der Ortschaft raus war, fuhr er auf den Seitenstreifen. Mhm. Das heißt, der hat einfach gesehen, ja, da sind welche, die sind schneller, ich mache Platz. Erlebt man heute fast überhaupt nicht mehr. Das heißt also generell, die Leute sehen nur ihr eigenes Ding und alle anderen interessieren nicht, das wird beiseite geschoben. Mhm. Egoismus, wohin man schaut.
Okay, also die Rücksichtsnahme hast du früher mehr erlebt.
Ja.
Und auch schon hier in der Gegend, nicht nur auf dem Land, sondern
in
städtischen Gebieten.
Ja.
Wie erlebst du die Rücksichtsnahme?
Ist halt schon teilweise so, wie Josef gesagt hat. Aber wenn man zum Beispiel nochmal auf dieses Beispiel mit dem Bus zurückkommt, teilweise, also ich habe auch mal alten Leuten Platz angeboten und teilweise kamen sie dann und sagten, nee, brauche ich nicht, ich bin doch noch nicht so alt. Oder so. Mhm. Und dann kommen Anschuldigungen, dann wird das wieder umgedreht. Dann wirst du zum dargestellt, ja, du beleidigst mich, ich bin doch noch gar nicht so alt sozusagen.
Okay.
Das ist schon teilweise, doch, also manchmal ist das schon so, aber ist auch nicht immer so. Es kommt wieder auf die Person an. Es ist, jeder hat das ein unterschiedliches Individuum. Und wenn man ja so schaut, mit Respekt gegenüber Älteren, gegenüber Jüngeren, ist halt meines Erachtens wenig. Wenig Respekt der Jüngeren gegenüber den Älteren. Mhm. Auch wenn man die zum Beispiel ein Älterer redet, ich glaube, früher war es sehr unverschämt, wenn man den unterbricht und heutzutage sehr oft jemand Älteres redet und man redet dazwischen rein. Manchmal tut man es unabsichtlich, manchmal möchte man das nicht jemanden damit verletzen oder so, aber ja, weniger Respekt ist auf jeden Fall so.
Ich habe das auch noch so gelernt, dass man den Älteren ausreden lässt, aber es fing schon an, dass die Leute weniger Rücksicht aufeinander genommen haben. Es fing an, aber es war noch nicht so extrem, wie ich es heutzutage bei den Jüngeren wahrnehme, dieses Respektlos. Also ich kenne auch Lehrer, die meinen, boah, ich kann kaum in die Schulklasse, weil irgendwie hören sie sich nicht mehr gegenseitig zu, mir auch nicht, und es ist schwer, überhaupt noch da durchzukommen. Und die Aufmerksamkeitsspanne, meinte eine Lehrerin, sei geringer geworden. Auch bei den Jüngeren, auch durch die Digitalisierung. Hat die Digitalisierung mehr Schaden angerichtet, als sie nutzt?
Man kann es verschieden sehen. Ich würde nicht nur den Schaden sehen, ich würde nicht nur den Nutzen sehen, ich würde beides sehen. Also ein objektives Bild verschaffen. Es gibt natürlich durchaus sehr viele tolle Dinge an der Digitalisierung, von denen jeder viel Nutzen hat. Aber die Schäden, das ist das Problem, die sehen die wenigsten. Also ich wäre eigentlich sogar für weniger Digitalisierung, obwohl ich in einer Laptop-Klasse bin und mit dem Laptop arbeite in der Schule, aber ich wäre für weniger Digitalisierung, weil die Leute, die sehen sich gegenseitig nicht, die können sich nicht untereinander austauschen. Wenn man sich im Internet austauscht, irgendeine Diskussion führt, du gibst ein, zwei Argumente und danach kommst du sofort zu Beleidigungen. Und das wird dann auch ins reale Leben wird's auch teilweise übertragen.
Ja, jetzt echt?
Ja, ja.
Ach.
Also man hört den anderen nicht zu, sofort eigene Meinung nicht mal zu Ende hören.
Ja.
Und sofort, ja, du bist böse, das geht gar nicht,
ja.
Du bist so.
Ja.
Und die Digitalisierung hat da auch schon großen Einfluss mit drauf.
Also denkst du, das hat mit dazu beigetragen? Was ich mir vorstellen kann bei der Digitalisierung, dass es dazu beigetragen hat, man sieht sich ja nicht mehr so direkt. Auch wenn man sich per Zoom oder Video sieht, es geht ja vieles zwischenmenschliches, ja, 70% der Sprache geht über den Körper verloren, sodass man, denke ich, vieles auch missversteht oder missdeutet oder nicht gelernt hat, richtig zu deuten. Oder
genau.
Wie seht ihr das?
Wir haben etwas, ich bezeichne es mal als Sender-Empfänger-Problem.
Mhm.
Das habe ich im persönlichen Gespräch schon. Ich denke mir etwas, artikuliere das, das kommt beim Gegenüber an. Der hört eventuell selektiv und zieht seine Schlüsse daraus, die gar nicht dem entsprechen, was ich gemeint habe.
Ja.
In einem persönlichen Gespräch kommt dazu halt die Mimik, die Körperhaltung. Daraus kann ich manches interpretieren, ob jemand etwas böse meint oder nur als Scherz. Hm. Weil wenn er sich vor Grinsen packt, in die Ohrläppchen beißt, weiß ich, das soll ein Scherz sein.
Ja.
Ich bin seit, ach, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, in diversen Internetforen aktiv.
Hm.
Dort ist das Problem extrem. Leute schreiben etwas, teilweise etwas unbedacht. Man kann es missinterpretieren. Und die Leute neigen dazu, es böse auszulegen.
Mhm.
Und dann kommen so schnell, irgendeiner macht, nur als Beispiel, in einem Autoforum eine anzügliche Bemerkung über das Elektroauto.
Mhm.
Und jemand, der Elektroauto-Fan ist, geht sofort mit einer solchen Vehemenz darauf ein, dass die Moderation letztendlich eingreifen muss und sagen muss, okay, die letzten 10 Beiträge, die löschen wir jetzt mal, weil es ufert aus. Es ist teilweise heftig.
Ja.
Das ist aber dieses Sender-Empfänger-Problem. Ich gebe was von mir. Es waren aber auch viele Leute, gerade in Internetforen. Da hatte ich das Gefühl, die betrachten so ein Internetforum ähnlich wie früher ein Computerspiel. Ich kann mich an Computerspiele erinnern. Ich habe tatsächlich mal eins gekauft. Weniger für mich, aber hat jemand anders mitgespielt. Irgend so ein Weltraumballerspiel auf 4 DVDs. Hat eine Menge Geld gekostet. Da war es aber so, wenn ich das Spiel beendet habe, war alles weg. Alles. Und bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, die sehen so ein Internetforum oder generell das Internet auch so. Wenn ich da meinen Rechner ausschalte, ist das ja alles weg.
Mhm.
Das Internet vergisst nichts. Mhm. Es gibt sogar eine Wayback-Maschine, da kann ich nachgucken, was ist denn davon im halben Jahr gewesen.
Mhm.
Und ich habe immer gesagt, wenn mir jemand in einem Vier-Augen-Gespräch sagt, dass er mich nicht leiden kann, dass er mich für den bösesten Menschen auf der ganzen Welt hält. Damit kann ich umgehen. Schreibt jemand das gleiche in Internetforum, wo 5.000, 10.000 Nutzer angemeldet sind und wo eigentlich zusätzlich jeder Gast noch mitlesen kann, hat das für mich eine ganz andere Qualität.
Mhm.
Und damit habe ich ein Problem. Deswegen bin ich mit der Wahl meiner Worte im Internet eigentlich viel vorsichtiger als im täglichen Leben.
Ja,
weil im täglichen Leben kann ich erstens mal mit der Mimik oder Gestik rüberbringen, wie ich das gemeint habe. Zum anderen kann ich auch sofort korrigierend eingreifen, wenn was falsch ankommt.
Ja.
Sobald ich mich aus dem Forum abgemeldet habe, steht das dort.
Ja.
Und wird von irgendwelchen Leuten, die mich vielleicht mal persönlich kennengelernt haben und mich nicht leiden können, interpretiert und zum Negativen ausgelegt.
Ja, ja. Wie erlebst du das mit der Kommunikation? Ist es schwieriger geworden, weil man das missinterpretiert, weil die Jungen vielleicht nicht gelernt haben, okay, es könnte das auch anders heißen, weil man sich viel zu sehr auf Videochat oder Foren konzentriert hat, dass man auch keine andere Deutung zulässt? Oder wie kann ich das
verstehen? Ja, genau. Also Josef hat es ja schon gesagt mit der falschen Interpretation. Also wenn ich was schreibe, ich passe auch ungeheuerlich auf, dass da ja nicht irgendwie falsch verstanden wird. Ich füge da immer an, nicht so verstehen, dass ich das so gemeint habe. Das ist, heute ist das eigentlich schon fast zur Normalität gegangen, weil die Leute verdrehen das ständig. Und man muss da immer aufpassen. Ich sehe das fast genauso wie der Josef. Es wird sehr, sehr oft interpretiert in die schlechten Bereiche. Man wird schlecht gemacht mit der Aussage. Und in einem persönlichen Gespräch hat er ja schon gesagt, man kann korrigieren, man sieht die Mimik, man sieht die Gestik von den Menschen und man kann sofort klarstellen, nein, das war nur ein Scherz oder so. Und im Internet wird das dann häufig falsch verstanden und da kommen sofort die Angriffe.
Hm. Hast du das Gefühl, dass deine Generation eher, jetzt provokativ gefragt, eher pessimistischer eingestellt ist und viel zu sehr Dinge auf sich bezieht und sensibel ist?
Teilweise schon, ja. Also da kommt es wieder auf die Person an, aber im Großen und Ganzen wird sofort eine Nachricht, wenn sie interpretiert wird, dann das Erste, was einem im Kopf kommt, irgendwie, das ist ganz böse gemeint von dem. Das ist schon so, aber es gibt ich habe es ja schon öfters gesagt, es kommt auf die Person an.
Ja, natürlich, wie so oft. Hast du das einen Wandel erlebt, dass es eher, sag ich mal, pessimistischer ist in Bezug auf, ich beziehe das sofort auf mich und es ist alles negativ, nicht nur in Foren, sondern generell ein Wandel in den Generationen, so dass man sich schneller angegriffen fühlt?
Es ist nicht nur, dass Leute sich persönlich angegriffen fühlen. Man diskutiert über irgendein Thema. Nehmen wir als Beispiel Frauenquote. Da gehe ich hin und sage, eine Frauenquote für Aufsichtsräte ist letztendlich dazu da, dass irgendwelche Frauen, die sowieso schon oben sind, nochmal gepampert werden. Die Kassiererin bei Aldi, die Friseurin, hat überhaupt nichts davon. Und wenn ich das im falschen Umkreis sage, werde ich sofort angegriffen als Frauenfeind. Und die Frauen, die vor Ort sind, die gehören gar nicht zu der Klientel, die auch nur die allergeringste Chance hätte, da oben hinzukommen. Wofür brauchen wir da oben eine Frauenquote? Für mich persönlich ist das vollkommen wurscht. Ich habe es in meinem Unternehmen erlebt. Wir kriegen dann, ein großer Konzern, wir kriegen dann eine Personalchefin. War mir egal. Sie war halt Chefin, die Chefin war weit weg.
Genau.
Ja. Und dann kamen die nächsten Tarifverhandlungen und dann hat der Vorstandsvorsitzende die Personalchefin, deren ureigenste Aufgabe das eigentlich ist, zur Seite gedrängt. Er hat das selbst gemacht. Das hat dazu geführt, dass diese Frau, die wohl wirklich hochqualifiziert war, letztendlich gesagt hat, ich schmeiß den Job. Halbes Jahr später habe ich dann gelesen, sie ist jetzt Chefin eines anderen Riesenbetriebes. Das war, ich möchte nicht lügen, in der Wirtschaftswoche. Irgendwo war ein Kommentar dazu. Und da stand unten drunter, sie gilt als arbeitnehmerfreundlich. Das heißt also, die Frau wäre eigentlich qualifiziert. Die sieht nicht nur die Vorstandsgehälter, die sieht auch den kleinen Mann. Die wird rausgekegelt. Wenn ich aber irgendjemanden da habe, der alles das nachbetet, was von oben hervorgebetet wird, solche Personen werden akzeptiert und gefördert. Und da geht es dann letztendlich nur noch um Quote, nach dem Motto, ich bin qualifiziert, weil ich eine Frau bin.
Ja. Aber das wird schon als persönlicher Angriff genommen von manchen.
Ja, und das ist genau das Problem. Das habe ich so oft erlebt, wenn ich das Thema aufgreife, dass ich dann angefeindet werde geradezu, weil ich als Mann mir anmaße, dazu etwas überhaupt zu sagen.
Und seit wann erlebst du das, dass es so sensibler geworden ist, ja, Themen anzusprechen, die relevant sind?
Schleichende Entwicklung der letzten, mal locker 15 Jahre.
15 Jahre.
Gerade diese Themen. Ich kann mich erinnern, und das ist bestimmt 15 Jahre her, da habe ich das erste Mal den Begriff gehört, Gender Mainstreaming. Habe mich damals mit einer Kollegin darüber unterhalten, eine hochdotierte Kollegin im Vergleich zu mir. Und wir haben uns beide darüber amüsiert, über diesen Begriff. Das wurde aber durchgezogen. Und letztendlich war rausgekommen, sind so Sachen wie Quoten für Aufsichtsräte.
Ich finde schon, meine Generation wurde sensibilisiert dafür, für sensibler zu sein für gewisse Themen. Also es war noch nicht so extrem, wie ich das erlebe, aber es ist schon, geht schon in die Richtung teilweise, dass man auch gewisse Themen nicht ansprechen kann oder auch Meinungen auch nicht äußert, wie zum Beispiel Frauenquote oder hier Elternschaft, dass man ganz vorsichtig ist, kein Minenfeld zu betreten.
Oder wenn man die Frauenquote anspricht, dann darf man nur eine Frau sein. Also man darf auf gar keinen Fall ein Mann sein. Das ist auch oft so. Also wenn du kein Schwarzer bist, darfst du nicht über die Probleme von Schwarzen sprechen. Wenn du kein Weißer bist, darfst du nicht über die Probleme von Weißen sprechen. So ist das heutzutage schon wirklich oft so.
Man darf keine Rasterzöpfe mehr haben und die Kinder dürfen nicht mehr Cowboy und Indianer spielen. Cowboy und Indianer geht gar nicht, weil sie sind ja keine. Das läuft alles unter dem Begriff kulturelle Aneignung.
Ja.
Und das Extremste zum Beispiel, eine schwarze Schriftstellerin, ich weiß den Namen nicht, die hatte schon mehrere Bücher rausgebracht, im Englischen, die Bücher wurden dann auf Deutsch übersetzt. Jetzt hatte sie ein neues Buch gebracht, wurde tagelang darüber diskutiert, dass nur eine schwarze Frau dieses Buch aus dem Englischen ins Deutsche übertragen darf.
Okay.
Und ein weißer Mann ginge gar nicht, weil er kann es ja gar nicht nachempfinden. Und da wird es irgendwo lächerlich.
Ja, ja, das wird dann irgendwann schwierig. Und ich glaube, das war auch nicht förderlich, damit die Generationen besser zueinander kommen. Ja. Wenn die Älteren schon das Gefühl haben, wenn ich das beim Jüngeren anspreche, dass er sich vielleicht angegriffener fühlt, weil ich denke mal, die Älteren haben ja noch eine andere Sozialisation erlebt als wir beide zum Beispiel und fühlen sich vielleicht ein bisschen, also sage ich mal, ich pauschalisiere einfach mal ganz gefährlich, dass sie sich weniger angegriffen fühlen als die jüngere Generation.
Kann man nicht unbedingt verallgemeinern.
Nein, hat sich auch verändert.
Bei mir ist es aber so, dass ich versuche manches locker zu sehen. Und wenn irgendjemand jünger ist, wesentlich jünger, und gibt einen Spruch von sich, wo ich als Empfänger dieses Spruches dann sage, das geht eigentlich gar nicht, da versuche ich nicht sofort drauf zu hauen, sondern erstmal darüber nachzudenken. Das gilt für mich ganz besonders im Internet, in irgendwelchen Foren. Das sind teilweise Dinge, ich lese mir das durch, was der Gegenüber geschrieben hat. Im ersten Moment könnte ich platzen. Und ich schreibe nichts dazu. Ich habe mal bei der Bundeswehr gelernt, von daher gesehen war die Bundeswehr nicht ganz schlecht. Bevor man eine Beschwerde schreibt, muss man mindestens eine Nacht drüber schlafen.
Ja.
Damit der erste Zorn verraucht ist.
Ja.
Und das versuche ich online wie auch offline zu beherzigen, dass
besser.
Ich nicht sofort drauf war, sondern erstmal 21, 22, 23 und dann.
Ist auch besser. Ich habe auch schon mal ein paar Mal Nachrichten rausgeschickt, wo ich dachte, okay, das war aus der Emotion heraus, vielleicht war es doch nicht so gut.
Ja.
So langsam müssen wir zum Abschluss kommen. Was würdet ihr den Zuhörern denn gerne mitgeben? Also unser Thema war ja mehr Generationskonflikte. Wir haben festgestellt, okay, die Generationen begegnen sich gar nicht mehr so häufig. Und respektvoller Umgang sollte mehr sein. Also was würdet ihr gerne den Zuhörern mitgeben?
Also ich würde sagen, unterhaltet euch mehr. Versucht immer die Gegenseite, auch wenn sie euch nicht gefällt, versucht euch in die Person hineinzuversetzen. Versucht teilweise zu verstehen. Ihr müsst nicht sagen, ja, okay, ich muss seine Meinung annehmen, aber versucht ihn zu verstehen, nicht direkt anzugreifen und versucht mit mehr Respekt gegenüber anderen Leuten, egal aus welcher Altersgruppe, zu reden und genau mehr Verständnis zeigen.
Und aus der mittleren Generation sage ich, junge Generation, geht mal wieder mehr raus.
Ja,
ich weiß nicht, ob Arthur mir das zustimmt, aber geht mal raus und redet auch offline mit den Menschen. Also da werdet ihr feststellen, wie viel wirklich zwischen den Zeilen an Kommunikation passiert. Na, nicht nur das geschriebene oder das gesagte Wort, sondern auch das Ungesagte sagt ja auch schon sehr viel. Und an die mittlere Generation, ärgert euch nicht zu viel über die Jugend. Ihr wart auch manchmal nicht besser. Und nein. Und bei den Älteren, nimmt auch mal einen Rat an. Es ist okay. Und fühlt euch nicht sofort angegriffen, wenn die Mama sagt, ja, aber so oder so. Es ist okay, auch mal zuzuhören. Das kann ich von der mittleren Generation sagen.
Na, ich kann mich dem mal nicht nur anschließen als alter Mann. Redet miteinander und redet ergebnisoffen. Versucht nicht sofort eine vorgefasste Meinung zu haben, nach dem Motto, ich höre dem anderen zu, aber eigentlich höre ich nur bla 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 und denke nicht über das Gesagte nach, sondern wirklich zuhören, über das Gesagte nachdenken und dann versuchen, eine Antwort zu geben. Das würde uns mit Sicherheit in vielen Bereichen wesentlich weiterbringen.
Also einmal innehalten und dann antworten.
Ja,
ja, das ist wirklich ein gutes Schlusswort. Bevor ich euch entlasse aus meinem Tante-Emma-Laden, ich habe so eine Mary Poppins Harry Potter-Tasche, wo ich unendlich viele Sachen rausziehen kann. Da könnt ihr euch bedienen. Ich bin sehr gut eingerichtet, auch Bio. Was kann ich euch gerne geben? Also, ihr habt Qual der Wahl.
Ich esse gleich so einen Kuchen.
Ich schließe mich da an, ich esse auch einen
Kuchen. Ach, ihr seid ja so bescheiden. Ja, ich gebe euch gerne einen Kuchen. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und ich hoffe, dass die Hörer auch Impulse daraus nehmen können und die Generationen sich wieder mehr zusammenfinden. Ja, und dann sage ich bis demnächst und bis dahin alles Gute. Dankeschön für das Gespräch. Tschüss.